Im 2. Petrusbrief lesen wir: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Vor dem Hintergrund von dieser Bibelstelle habe ich mich sehr gefreut, als Bruder Alois mich gefragt hat, ob ich nicht im Rahmen von diesem Heilungseinkehrtag ein bisschen was von meiner Berufungsgeschichte erzählen kann. Also das mache ich sehr gerne. Und an meiner Stimme werdet ihr schnell merken, dass ich nicht von hier bin. Ich werde meistens für einen Schwabe gehalten, was aber fachlich nicht ganz richtig ist. Ich komme aus Baden, das ist noch weiter westlich in Süddeutschland, fast schon an der Grenze zu Frankreich. Die Erzdiözese ist Freiburg und da bin ich in einem kleinen Dorf mitten im Schwarzwald, ganz entfernt von den großen Städten, bin ich groß geworden mit 3 Brüdern auf einem kleinen Bauernhof. Und was den Glauben betrifft, habe ich eigentlich von Kindesbeinen an alles mitbekommen. Denn meine Mutter hat ihre eigene sehr bewegende Bekehrungsgeschichte. Und dementsprechend haben wir 4 Jungs schon von Anfang an bei uns in der Familie immer wieder gebetet. Die Eltern haben uns immer mitgenommen in den Sonntagsgottesdienst und sogar auf Wallfahrten schon. Mit 5 Jahren war ich das erste Mal in Medjugorje, 1999, und bin dann auch nach der Erstkommunion gleich Ministrant geworden, habe auch mit der Pfarrei die Wallfahrten mitgemacht und hatte eigentlich alles, was man eigentlich von der Erziehung nur mitbekommen kann. Aber ich glaube, mir ist dann das passiert, was vielen jungen Leuten heute passiert, die eigentlich von den Eltern alles mitbekommen, nämlich so ganz schleichend verschwindet der Glaube dann wieder. Es gab nie einen Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt glaube ich nicht mehr an Gott oder mit der Kirche möchte ich gar nichts mehr zu tun haben, sondern das war sehr gemächlich und ja, etwas Schleichendes. Es hat zum Beispiel damit angefangen, in der Schule und dann, als ich begonnen habe, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, da lief alles wunderbar. Also in der Schule immer gute Noten gehabt, in der Ausbildung und später dann, als ich in der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe, übernommen worden bin, da gab es nie Probleme. Ich habe gutes Geld verdient und der Gedanke, warum ich jetzt einen Gott brauche, der hat sich mir da irgendwie nicht mehr ganz erschlossen. Und dann sind auch einfach andere Dinge in meinem Leben wichtiger geworden. Ich war leidenschaftlicher Gamer am Computer. Immer Sonntagnachmittag sind meine Freunde gekommen, dann haben wir unsere Computer zusammengesteckt und haben bis tief in die Nacht haben wir dann Computer gespielt. Und abgesehen von der Sonntagsmesse habe ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich dann für mein geistiges Leben, für meine Beziehung mit Gott gar nichts mehr gemacht. Und ja, es gab auch Lehrer damals in meiner Schulzeit, die gesagt haben, Gott braucht man nicht und an den glauben wir nicht. Und ich möchte die Schuld natürlich nicht auf die schieben, das war schon meine eigene Entscheidung, aber vielleicht geht es euren Kindern oder Enkeln ganz ähnlich, dass es von der Schule her oft Stimmen gibt, die eine andere Sprache sprechen, wie das, was wir von unserem Glauben her kennen. An der Stelle möchte ich einen kleinen Sprung mit euch machen, und zwar in das Spanien des 16. Jahrhunderts. Da gab es einen jungen Mann, der hieß Inigo López. Und der war als kleines Kind eigentlich auch ziemlich fromm. Wir haben heute noch einige Mariengedichte, die er in seiner Kindheit geschrieben hat. Aber bei ihm war es auch so, als er älter geworden ist, da war ihm der Glaube plötzlich nicht mehr so wichtig. Er hat sich dann ja in viele Streitereien verstrickt, war immer im Wirtshaus, hat sich geprügelt mit den Leuten und ist entsprechend diesem Temperament später dann auch Soldat geworden. Seine Soldatenkarriere hat dann aber einen schweren Einschnitt erfahren, als er bei der Belagerung von Pamplona von einer Kanonenkugel getroffen worden ist, die ihm das Bein verletzt hat. Und da war er viele Tage ans Bett gefesselt. Warum erzähle ich euch das? Nicht nur, weil ich sehr geschichtsinteressiert bin, sondern die Geschichte von diesem Inigo López, da habe ich mich selber auch immer ein bisschen drin wiedergefunden. Das, was für ihn diese Kanonenkugel war, das war für mich dann ein LKW. Im Jahr 2011 bin ich mit meinem Bruder zur Arbeit gefahren. Er hat damals in der gleichen Firma gearbeitet wie ich. Und wir wissen beide nicht mehr, was an diesem einen Morgen passiert ist. Aber wir müssen irgendwie mit dem Auto auf die falsche Straßenseite gekommen sein und dann voll in einen LKW hinein. Ich weiß nur noch, wie ich am Abend davor ins Bett gegangen bin. Mein Bruder weiß nur noch, wie er gefrühstückt hat. Und danach ist bei uns beiden kompletter Filmriss. Und die Vorsehung hat an diesem Tag wirklich besonders gut gearbeitet. Vor allen Dingen von der Seite her, dass zwei Hubschrauber gleichzeitig verfügbar waren, die uns dann in zwei verschiedene Krankenhäuser bringen konnten. Mein Bruder war Gott sei Dank sehr schnell wieder fit. Ich war damals 6 Wochen in der Uniklinik von Freiburg, habe einige Operationen gehabt, aber wie dem guten Íñigo López, der damals auch ans Krankenbett gefesselt war, hat auch mich diese Zeit im Krankenhaus zum Nachdenken angeregt. Der Unterschied zwischen uns beiden war der, bei Íñigo López ging seine Bekehrung relativ schnell. Eine Bekannte hat ihm 2 Bücher geschenkt, eins über Jesus und eins über das Leben der Heiligen. Und das hat schon gereicht, dass er, als er wieder gehen konnte, sofort in ein Kloster gegangen ist und ab da ein besonders heiligmäßiges Leben geführt hat. Bei mir hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ich habe vieles nach diesem Unfall eigentlich genauso weitergemacht wie davor, obwohl innerlich eben schon der Gedanke da war, eigentlich kannst du nach diesem Ereignis, wo du eigentlich das Leben ein zweites Mal geschenkt bekommen hast, nicht einfach so weitermachen wie davor. Und irgendwann hat dann meine Mutter zu mir gesagt, ja jetzt, wo du wieder ganz hergestellt bist nach diesem Unfall, müsstest du eigentlich nochmal nach Medjugorje fahren. Und ja, nicht ganz freiwillig habe ich dann aus Rücksicht auf sie gesagt, okay gut, dann fahren wir nochmal nach Medjugorje. Das war 2014 und ich habe noch sehr gut in Erinnerung, wie die Frau, die damals die Busgruppe begleitet hat, auf der Rückfahrt durch das Mikrofon des Busses gesagt hat, wer von euch noch nicht jeden Tag den Rosenkranz betet, der möge jetzt bitte damit anfangen. Und ich habe damals irgendwie gemerkt, okay, dieses Wort, das ist jetzt für mich. Und habe mich dann bemüht, trotz der Arbeit im Büro, die ich damals noch hatte, jeden Tag einen Rosenkranz zu beten. Das war manchmal nicht so einfach mit der Aufteilung. Ich habe dann zum Teil nach dem Aufstehen 3 Gesetze gebetet und wenn ich von der Arbeit wieder zurückgekommen bin, 2 Gesetze. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, war das eigentlich der Moment, wo Gott wirklich zu arbeiten begonnen hat in meinem Leben und wo dann viele Dinge passiert sind, die mich geführt haben. So war ich zum Beispiel 2015 in Lazarett, wo ich eine sehr wichtige geistige Erfahrung hatte, und dann 2016 beim Weltjugendtag in Krakau. Und bei der Fahrt zu diesem Weltjugendtag saß neben mir im Bus ein junger Mann, mit dem ich gut ins Gespräch gekommen bin, und ich habe ihm erzählt, ja, ich arbeite im Moment im Büro, aber irgendwie spüre ich, das ist nicht das, was Gott eigentlich von mir will, was ich mit meinem Leben mache. Und dann hat der junge Mann neben mir gesagt, ja, wenn du auf Berufungssuche bist, dann musst du mal Exerzitien mit Pater Peter machen. Der Name hat mir damals natürlich nichts gesagt, aber mein Nebensitzer hat mir eine Adresse und einen Kontakt gegeben. Und so habe ich im Herbst dann 2016 zu Hause im Schwarzwald Exerzitien gemacht. Und der Leiter hatte dann auch so eine lustige Kapuze, wie ich sie hier habe. Und er hat sich eben vorgestellt als Pater Peter und es hat sich dann herausgestellt, dass er aus Karlsruhe stammt in Deutschland, aber schon als junger Mann nach Ecuador in die Mission gegangen ist und dort zusammen mit einem spanischen Priester eine Gemeinschaft gegründet hat, die Communio Sanctorum. Immer im Sommer kommt er zurück nach Deutschland, weil er dort Familie und auch viele Kontakte hat und hält dort Exerzitien und eben bei diesen Exerzitien habe ich ihn kennengelernt. Und wir sind da gut ins Gespräch gekommen und er hat mich und ein paar andere junge Leute eingeladen, ihn einfach mal zu besuchen in Ecuador. Und dann habe ich mir Urlaub genommen und bin dann im Februar 2017 mit einigen anderen jungen Leuten tatsächlich nach Ecuador geflogen. Und wir haben uns 3 Wochen lang die verschiedenen Projekte der Gemeinschaft angeschaut. Sie betreuen zum Beispiel die Kapelle in einem Kinderkrankenhaus. Es gibt eine ordenseigene Schule, wo über 500 Schüler Unterricht bekommen, eine richtige katholische Privatschule. Sie betreuen mehrere Pfarreien und besonders schön ist dort ein Exerzitienzentrum mitten im Regenwald. Das sieht sehr beeindruckend aus. Man steht auf einem Berg oben, schaut hinunter in das Tal mit den Bäumen und mitten in diesem Tal steht eine Kapelle, die genauso aussieht wie die Kapelle vom heiligen Bruder Klaus in der Schweiz. Wer von euch schon mal in der Ranft war, der kennt diesen Ort. Und Pater Peter hat sich von dieser Kapelle die Pläne geben lassen und hat die mehr oder weniger 1:1 dann in Ecuador noch einmal bauen lassen, weil er eine besondere Verehrung zum heiligen Bruder Klaus hat. Und wir haben dort dann gebetet und hatten eine Stunde Stille vor dem Allerheiligsten. Und da hatte ich das, was ich mein Berufungserlebnis nennen würde. Es ist schwer zu beschreiben. Überhaupt, wenn geistige Erfahrungen schwer zu beschreiben sind, ist es meistens ein Indiz dafür, dass es von Gott kommt. Also das kann ich euch nicht mit Worten erklären, aber ich wusste nach dieser Stunde, dass mich Gott in dieser Gemeinschaft haben will. Und es gab dann auch noch ein paar schöne äußere Zeichen, die das bestätigt haben während der Reise. Und ich bin aber trotzdem natürlich erstmal nochmal wieder zurückgegangen nach Deutschland. Und das war rückblickend betrachtet so ein bisschen die schwierigste Phase auf meinem Berufungsweg. Denn in der Firma wollte der Chef mich nicht so richtig gehen lassen. Er meinte, ja, wir können nicht so schnell jemanden Neues einlernen. Das war die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit war, direkt nach Ecuador gehen war schwierig aufgrund der Sprache. Dort spricht man Spanisch und zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch kein einziges Wort Spanisch. Hatte ich nie in der Schule, ich war nur auf der Hauptschule. Und das andere war, wenn ich in Deutschland hätte Theologie studieren wollen, hätte ich Abitur gebraucht. Und das hatte ich eben auch nicht. Wie gesagt, ich war nur auf der Hauptschule und habe dann noch die mittlere Reife nachgeholt, aber dann direkt die Ausbildung angefangen. Und an der Universität in Freiburg haben sie mir gesagt, ja, ohne Abitur gibt es kein Theologiestudium. Und die Aussicht, dann noch mal 3 Jahre auf eine normale Schule zu gehen, das hat mich überhaupt nicht gereizt. Und da bin ich ein bisschen ins Hadern gekommen mit dem lieben Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich bin dann noch mal in das Kloster gegangen, wo Pater Peter die Exerzitien gegeben hat, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe und habe für mich dort noch mal ein paar stille Tage verbracht. Und da gab es ein interessantes Erlebnis. Ich habe mich natürlich die meiste Zeit in die Kapelle gesetzt und hatte aber nicht den Eindruck, dass Gott mir irgendwie mitteilt, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann habe ich einfach mal eine Bibel in die Hand genommen und habe gesagt, okay, jetzt schlage ich halt mal die Bibel auf und vielleicht lese ich ja dann etwas, was mir weiterhilft. Habe die Bibel genommen, gebetet und aufgeschlagen und bin im 15. Kapitel vom 2. Makkabäerbuch gelandet. Da ist gerade die Rede von Judas Makkabäus, der die Israeliten vor dem großen Kampf gegen Nikanor, den Seleukidenfürsten, noch einmal ordentlich anfeuert, damit sie auch ja mutig in die Schlacht gehen. Ist eine spannende Geschichte, aber hat mir in diesem Moment auch nicht wirklich weitergeholfen. Und dann habe ich die Bibel wieder zugeklappt, aber ich habe trotzdem irgendwie einen Frieden gespürt nach dieser Lektüre. Und dann ist mir wieder eingefallen, wie nach dieser Fahrt nach Medjugorje 2014 mir ein Mann gesagt hat, naja, wenn du Theologie studieren willst, dann kannst du nach Heiligenkreuz gehen. Damals habe ich das noch nicht so ernst genommen, weil das war lange vor meinem Berufungserlebnis und sowas wie ein Studium war damals noch in weiter Ferne. Aber als ich dann eben wieder in diesem Kloster war, habe ich dieses Gespräch wieder in Erinnerung bekommen. Ich bin dann auf die Website gegangen von Heiligenkreuz und habe da dann relativ schnell gelesen, dass man dort auch ohne Abitur studieren kann. Und ich bin dann auf der Website noch etwas weiter gescrollt und ganz unten gab es einen Bereich motivierende Bibelstellen. Und dann war ein Punkt, ja, wenn du Motivation brauchst, lies 15. Kapitel von 2. Makkabäer. Das wusste ich schnell, dass das kein Zufall sein konnte. Und dann war für mich klar, okay, da musst du hin. Aber die Schwierigkeiten waren noch nicht ganz ausgeräumt, denn als ich angerufen hatte in Heiligenkreuz, einen Schritt zurück noch. Ich bin dann im Sommer 2017 das erste Mal nach Heiligenkreuz gekommen, habe mir alles angeschaut und das war für mich nochmal eine Bestätigung. Ja, das ist der Ort. Aber es gab dann ein Problem, nämlich die beiden Heime für Studenten in Meierling und in Alland, die waren zu diesem Zeitpunkt schon komplett belegt. Und ohne Wohnung war mir klar, kann ich nicht studieren. Da habe ich nochmal Exerzitien gemacht beim Pater Burb in Hochaltingen. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht. Und das waren die Heilung der 8 Lebensphasen nach Eriksen. Und während der Exerzitien ist mir dann ein Priester mit einem grünen Strick über den Weg gelaufen. Der Bruder Andreas. Und wir sind gut miteinander ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihm dann erzählt, ich möchte gerne in Heiligenkreuz studieren, habe aber keine Wohnung. Und dann hat er angeboten, ja, vielleicht kannst du in Kleinmariazell bei uns mitwohnen. Und dann bin ich nochmal nach Österreich gekommen, habe mir hier das erste Mal Kleinmariazell angeschaut und wusste ja, das ist jetzt die Lösung. Und so konnte ich dann im Oktober 2017 mit dem Theologiestudium beginnen und war die ersten 3 Jahre hier in Kleinmariazell. Im Februar bin ich immer in den Ferien, außer 2018. Sonst war ich im Februar immer in Ecuador bei der Gemeinschaft, habe dort den Kontakt vertieft und bin dann 2020 offiziell in die Gemeinschaft eingetreten. Und das war dann auch der Moment, wo der Bischof, der für unsere Gemeinschaft zuständig ist in Ecuador, es ermöglicht hat, dass ich dann ins Priesterseminar in Heiligenkreuz, ins Leopoldinum einziehen konnte. Dort habe ich dann die zweite Hälfte vom Studium absolviert. Und es hat sich dann auch schön gefügt, dass eben am 7. Oktober, am Rosenkranzfest, meine Diakonweihe hier in Österreich sein konnte. Ich musste nicht dafür nach Ecuador. Und ja, das war für mich auch nochmal ein schönes Geschenk, weil dadurch konnte meine Familie und viele von meinen Freunden mit dabei sein. Nach Ecuador hätten sie es wahrscheinlich nicht geschafft, aber hierher nach Österreich, das war noch im Rahmen. Genau, und jetzt bin ich gerade noch dabei, meine Diplomarbeit fertig zu schreiben. Und im Seminar habe ich gemerkt, da finde ich nicht so die Ruhe für die Diplomarbeit. Da war ich hauptsächlich als Deutschlehrer tätig, weil ihr wisst von Heiligenkreuz wahrscheinlich, dass dort viele Studenten aus Afrika und aus Indien sind. Und denen habe ich immer versucht, die deutsche Sprache zu erklären. Und ich habe gemerkt, aber jetzt muss ich auch die Diplomarbeit endlich fertig bekommen. Und dann war ich sehr dankbar, als Bruder Alois gesagt hat, ich kann noch mal für die letzte Phase des Studiums hier nach Klein-Mariazell kommen. Was auch pastoral eine schöne Erfahrung war, weil jetzt konnte ich bei den Einkehrtagen oder auch gestern am Hochfest der unbefleckten Empfängnis ja wirklich auch als Diakon tätig sein, was mich sehr gefreut hat. Die Priesterweihe wird, so Gott will, dann eben nächstes Jahr in Ecuador sein. Und Bruder Alois hat beim Mittagessen schon zu mir gesagt, ich soll euch bitten, dass ihr betet, dass ich dann nach der Priesterweihe auch für eine Nachprimiz hier herkommen kann. Vielleicht beim nächsten Heilungseinkehrtag, nächstes Jahr im Dezember, kann ich dann mit dabei sein. Wir werden sehen, so Gott will. Ich wollte euch jetzt nicht einfach nur meine Geschichte erzählen, sondern ich habe auch überlegt, was könnt ihr vielleicht mitnehmen von dem, was ich erlebt habe? Was kann für euch eine Hilfe sein? Mein erster Gedanke war nicht schwer, der kam sofort, der Rosenkranz. Der Umstand, dass 2014 bei dieser Wallfahrt diese Frau gesagt hat, ja, jeden Tag den Rosenkranz. Und eben, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, habe ich bis dahin eigentlich nur mit angezogener Handbremse gelebt. Und alles, was auf meinem Berufungsweg notwendig war, das kam ab diesem Zeitpunkt. Und so will ich euch nur ermutigen, immer wieder den Rosenkranz in die Hand zu nehmen. Aber für mich war es natürlich auch ein schönes Geschenk, dass dann sogar am Rosenkranzfest die Diakonweihe sein konnte. Das war für mich auch ein Zeichen von oben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist natürlich manchmal zäh mit dem Rosenkranz. Und gerade dann, wenn man voll in der Arbeit ist, wie ich es damals war, ist es nicht immer leicht, sich die Zeit frei zu schaufeln. Aber ich glaube, dass es wirklich ein Weg ist, wie wir mehr oder weniger gezwungen sind, Zeit mit Gott zu verbringen. Stoßgebete sind gut und wichtig, die man auch gerne mal im Vorbeigehen sprechen darf. Aber der Rosenkranz, wenn man den gut beten will, muss man sich 20 Minuten bis eine halbe Stunde hinsetzen. Und so wie eine Freundschaft unter Menschen nicht nur da davon lebt, dass man sich ab und zu kurz grüßt, wenn man sich sieht, sondern manchmal auch wirklich hinsitzt und mit der Person Zeit verbringt, so ist es, glaube ich, auch in unserem geistigen Leben und in der Freundschaft mit Gott wichtig, dass wir uns manchmal etwas mehr Zeit für ihn nehmen. Und das ist so meine Interpretation, warum der Rosenkranz so gut wirkt. Das Zweite, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ich denke, viele von euch haben Kinder oder Enkel, die vielleicht nicht mehr so im Glauben sind und vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen. Und meine Geschichte zeigt, ist oder kann ein Beispiel dafür sein, dass Gott eben Mittel und Wege hat, auch so den normalen deutschen oder österreichischen Durchschnittsjugendlichen wieder in den Glauben zurückzuführen. Er hat seine Wege dafür, aber ich habe besonders nach diesem Unfall und auch jetzt in den letzten Monaten vor der Weihe immer wieder gemerkt, wie viele Leute für mich beten. Manchmal habe ich das direkt erfahren, manchmal indirekt, und für mich ist es ganz klar und unmissverständlich, dass ohne dieses Gebet weder meine Bekehrung noch jetzt mein Berufungsweg möglich gewesen wäre. Und da möchte ich euch auch einfach ermutigen, dran zu bleiben am Gebet, gerade für die Jugend unserer Tage, denn Gott hat seine Wege, wir müssen ihn nur bitten. Und es dauert manchmal lang, ist manchmal nicht nur eine Sache von Wochen oder Monaten, sondern manchmal von Jahren. Und manchmal ist es auch nicht dieser eine Augenblick, der einen Menschen bekehrt, sondern bei mir waren es viele kleine Dinge, die sich aufsummiert haben. Wir kennen natürlich aus der Apostelgeschichte die Bekehrung des heiligen Paulus, einmal der Lichtblitz und schon bald danach lässt er sich taufen. Aber meiner Erfahrung nach ist das eher die Ausnahme als die Regel. Meistens ist es ein längerer Prozess, wo viele kleine Dinge passieren und plötzlich macht es im Kopf Klick und man spürt, ja, das war jetzt Gott. Jetzt möchte ich euch natürlich, gerade diese kleinen Dinge, das ist das Dritte, was ich euch noch mitgeben möchte. Gott spricht oft durch ganz unscheinbare Dinge. Das Beispiel, was ich gebracht habe mit der Bibel, die ich da einfach aufgeschlagen habe und daneben die Begegnung mit Bruder Andreas bei den Exerzitien. Es sind oft nicht spektakuläre Dinge, durch die Gott uns zeigt, in welche Richtung er uns führen möchte, sondern eben oft diese kleinen Dinge. Und da brauchen wir ein gutes Gespür und ein gutes geistiges Gehör, dass wir das wahrnehmen können. Und da dürfen wir Gott immer wieder darum bitten, dass wir diese Zeichen wahrnehmen können. Zum Schluss muss ich euch natürlich noch einen Nachtrag zum Inigo Lopez geben, den ich vorher erwähnt habe. Er ist eigentlich unter einem anderen Namen besser bekannt, Ignatius von Loyola. Er hat dann, als er aus dem Krankenbett wieder aufgestanden ist, relativ bald den Jesuitenorden gegründet. Und heute sind wir so weit, dass sogar ein Mitglied seines Ordens Papst ist. Franziskus ist ein Jesuit. Und ja, mit der Heiligkeit ist es bei mir noch nicht so weit her, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, was Gott in einem Menschen machen kann, wenn man sich ihm ganz überlässt. Und so danke ich euch jetzt fürs Zuhören und bitte auch weiterhin um euer Gebet. Und so Gott will, ist ja vielleicht nächstes Jahr im Dezember dann eine Nachprimiz von mir. Danke euch.